Wie gefährlich ist die Krise im Nahen Osten für die Finanzmärkte? In welchem Verhältnis stehen Börsen und Geopolitik zueinander und womit müssen Anleger in den kommenden Tagen rechnen? Darüber wollen wir heute sprechen mit Georg von Wallwitz, dem Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter der Münchner Vermögensverwaltung Eib und Wallwitz. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer.
Und ich bin Martin Hock. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, dem 16. April.
Ja, Martin, am Wochenende gab es leider wieder schlimme Nachrichten aus Nahost. Die Auseinandersetzung dort gewinnt zusätzlich an Schärfe.
Ja, das war schon ganz, ganz interessant. Mehr als interessant natürlich. Also ich erinnere mich noch, ich habe es gar nicht so mitbekommen und dann plötzlich sauste der Bitcoin-Kurs dann in die Tiefe und ich fragte mich, was ist denn da jetzt passiert? Und dann kam ich, über den Bitcoin-Kurs kam ich dann drauf, was eigentlich passiert war. Ja, aber das ist schon... Es ist nicht nur wegen des Bitcoin-Kurses übel oder vielleicht das noch am allerwenigsten.
Nee, überhaupt nicht. Also das einmal, um es einmal klarzustellen, wir machen natürlich hier einen Podcast über Finanzthemen, aber da sind natürlich teilweise Menschen in ihrer Existenz bedroht. Das ist schlimmer als die Börse. Aber tatsächlich interessant, was du gesagt hast. Der Bitcoin ist ja einer der wenigen Dinge, die auch über das Wochenende, also immer handelbar sind. Und da sind dann bestimmte Kursreaktionen sofort erkennbar.
Genau, man denke jetzt mal nur, dieser Angriff hätte unter der Woche stattgefunden, zu den Börsenöffnungszeiten. Dann kann man dann von Bitcoin ausgehend, also aus ein bisschen sich vorstellen, was dann eigentlich hätte alles sein können. Ja, also von daher...
Weitere Aufklärungen dabei erhoffen wir uns natürlich von unserem heutigen Gast. Georg von Wallwitz ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Vermögensverwaltung Eib und Wallwitz. Er weiß, wie man Geld anlegt und er kennt auch den Iran aus eigener Anschauung. Mit ihm spreche ich jetzt. Ja, guten Tag, Herr von Wallwitz. Freut mich sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast sind.
Ja, hallo, Herr Krämer.
Wir legen direkt los. Eine Frage, die einem durch den Kopf gehen kann, wenn man sich die kriegerische Auseinandersetzung im Nahen Osten und in der Welt anschaut. Bislang ist die Börsenreaktion eher moderat. Wir wissen natürlich nicht, wie sich das möglicherweise noch verändern wird im Laufe dieses Tages und nach unserer Aufnahme. Aber gibt es eine Erklärung, die Sie dafür haben, dass diese Reaktion eher moderat ist? Man könnte sich ja da Schlimmeres vorstellen.
Ja, also die Reaktion ist bisher eher so ein Klassiker. Man sagt an der Börse gerne, buy the rumor, sell the news. Also wenn die Gerüchte schwirren, kauft man besser. Aber wenn es dann die Nachricht draußen ist, ist es eher Zeit zu verkaufen. Und so war es eben jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten, sind die sensibelsten Werte, also Gold und Öl in diesem Falle, sind eben schon relativ stark gestiegen und insofern war das in den Preisen auch schon drin.
Wann wäre die Börse stärker erschüttert durch solche Ereignisse?
Naja, das weiß man natürlich immer nicht, was jetzt schon alles drin ist. Da ist eben die Börse auch ein sentimentgetriebenes soziales System. Und das weiß man erst hinterher, was alles drin ist. Aber es ist natürlich schon so, dass man natürlich auch wahrnimmt, dass sowohl die Israelis als auch der Iran bisher nicht so gewiss in die Vollen gegangen sind. Und deswegen ist das sicherlich auch nicht in den Kursen jetzt schon drin. Wenn es jetzt also zu einem großen Schlag Israels auf die iranischen Erdöl- oder Atomproduktionsanlagen käme, dann haben wir sicherlich noch mal eine Situation, wo die entsprechenden Krisensicherungswerte noch mal steigen.
Sie haben es schon angesprochen, in der Region geht es ja immer ums Öl. Ist das wirtschaftlich das Wichtigste in dieser Region oder gibt es noch andere Dinge, die für die Weltwirtschaft von Bedeutung sind in dieser Region?
Also es ist diese Region im Wesentlichen ein Öl- Rohstoffproduzent. Man muss sehen, der Iran hat auch noch alle anderen Rohstoffe, ist ein von Rohstoffen gesegnetes Land, allerdings natürlich mit den entsprechenden Problemen, das zu exportieren. Das geht also meistenteils nach China und weniger in den Westen. Was noch eine relevante Größe ist im Nahen Osten, ist, dass dort sehr viel Geld geparkt ist. Also die Staatsfonds der arabischen Länder haben sehr viel Geld in der Verwaltung. Und wenn die genötigt sind, im Rahmen eines einer kriegerischen Auseinandersetzung dieses Geld auch auszugeben, dann müssen sie natürlich Vermögenswerte verkaufen. Das ist viel eben Staatsanleihen, amerikanische, europäische, aber im Zweifelsfall auch Aktien. Also da hat man nochmal so einen Zweitrundeneffekt, der sich bemerkbar machen könnte.
Das wäre dann schon eine stärkere Auswirkung in jedem Fall, wenn es so dahin käme, ja.
Ja, also das ist dann der große Flächenbrand, aber wie gesagt, das sehen die Finanzmärkte bisher nicht.
Sie selber kennen den Iran. Sie haben auch einige Zeit, 6 Semester haben Sie, glaube ich, gesagt. Müssen Sie mich nochmal korrigieren. Auch Iran-Studien an der Universität absolviert. Vielleicht können Sie ein bisschen sagen, welche wirtschaftlichen Kalküle haben denn diese Mullahs? Können Sie was dazu sagen? Sind die bei denen präsent oder ist es stärker diese Auseinandersetzung, politische Auseinandersetzung mit Israel?
Also der Iran ist ein revanchistisches Regime, also es ist ein Regime, was darauf ausgelegt ist, sozusagen eine politische Mission, eine politisch-theologische Mission zu erfüllen. Und das ist in dem Fall eben gegen Israel im Speziellen gerichtet und gegen den Westen im Allgemeinen. Und das ist schon so, dass die uns als Feind sehen. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so sagt. Und insofern sind dort wirtschaftliche Erwägungen auch untergeordnet. Der Iran weiß, dass er seine Bevölkerung irgendwie bei Laune halten muss und dass man da nicht sozusagen das Land wirklich am Ende in die Armut stürzen kann. Aber dadurch, dass China und andere Länder des heute sogenannten globalen Südens in die Bresche gesprungen sind, als der Westen sich dort zurückgezogen hat, konnten die ärgsten Auswirkungen der Sanktionen des Westens auch abgefedert werden. Also der Iran hat zunächst einmal politische Motivation und das Wirtschaftliche spielt in diesem Regime keine große Rolle, weil es ist ein Regime, was man nicht abwählen kann. Es ist ja sozusagen von Gott legitimiert und nicht vom Volk.
Und das bedeutet auch, Sie würden sagen, eine Verschärfung der Sanktionen, wie es teilweise schon diskutiert wird in Deutschland, würde den Iran erst einmal nicht allzu sehr beeindrucken, sofern es eine reine Maßnahme des Westens ist.
Nein, weil das kennen die. Die wissen, wie man damit umgeht, wie man diese Sanktionen auch umgeht. Und das Sanktionsregime gegen Russland ist ja auch eher löchrig. Und insofern würde das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel bringen, zumal eben der Punkt, wo man den Iran am stärksten treffen könnte, natürlich das Erdöl ist. Aber wollen wir wirklich eine Totalsanktion gegen iranisches Erdöl? Wie gesagt, das russische ist nominell auch schon sanktioniert. Aber das würde eben im Westen natürlich auch zu extremen Preissteigerungen bei allen Energieformen führen. Und das wollen wir ja im Grunde auch nicht, weil dann wird im Westen auch die Bevölkerung unruhig. Und von daher wird man dann viel über Sanktionen reden und vielleicht verhängt man auch eine. Aber so wirklich durchsetzen wird man sie nicht, so wie das ja im Fall von Russland auch schon läuft.
Vielleicht können Sie noch mal erklären, warum denn für die Finanz- und Kapitalmärkte, Sie haben es jetzt auch wieder gesagt, Öl ist eine der entscheidenden Größen, auf die alle schauen. Warum eigentlich?
Naja, Energie, das hat Deutschland in den letzten Jahren auch festgestellt, ist einfach sozusagen das Schmiermittel für die ganze Wirtschaft. Und wenn die Energiepreise hoch sind, dann ist das wie so eine Sondersteuer, nicht? Dann müssen die Unternehmen müssen halt mehr ausgeben für Energie, weil ohne Energie kann ich halt nichts produzieren. Wenn die Konsumenten halt tanken müssen, weil sie Auto fahren müssen, dann kostet das mehr Geld. Wenn sie heizen müssen, weil sie eben frieren wollen, dann kostet das zusätzliches Geld. Das heißt, jeder hat weniger Geld und das ist halt ungefähr so wie eine Steuer. Und es wirkt wie eine große Steuererhöhung, die im ganzen wirtschaftlichen System sich ausbreitet. Und das kostet einfach. Und diese Steuer wird eben auch nicht im Land verbleiben, um damit Brücken zu bauen und die Deutsche Bahn wieder flott zu kriegen, sondern diese quasi Steuer fließt halt an die Araber. Und das ist für uns keine gute Situation.
Es gab ja schon Auseinandersetzungen im Nahen Osten, vielfältige und zahlreiche, schrecklicherweise. Eine, an die man sich immer erinnert und wo es auch ums Öl ging, war, dass die Auseinandersetzung in den 70er Jahren, 1973 hat der sogenannte Yom Kippur-Krieg dann auch die Ölkrise ausgelöst in den westlichen Ländern. Die Älteren erinnern sich, dass es hier auch autofreie Sonntage gab in der Bundesrepublik. Was ist denn jetzt anders? Wie weit sind wir von so einer Situation weg? Man könnte ja auf die Idee kommen, dass das irgendwie auch vergleichbar ist.
Also der große Unterschied ist, dass Europa und die USA nicht mehr so stark abhängig sind von Öl, das in Arabien und um den Persischen Golf herum gefördert wird. Mittlerweile gibt's viele andere Ölproduzenten. Und da ist natürlich zuvorderst zu nennen mittlerweile die USA. Die USA selber sind der größte Erdölproduzent mittlerweile und haben auch enorme Reserven an Erdgas sich über Schiefergasproduktion erschlossen. Von daher ist sozusagen der Hebel oder das Erpressungspotenzial nicht mehr so groß. Das hat ja auch Russland schmerzlich feststellen müssen, dass die Europäer oder insbesondere Deutschland sich relativ schnell andere Bezugsquellen für Gas organisieren konnten. Also insofern ist die Erpressbarkeit des Westens doch erheblich zurückgegangen. Insofern ist das jetzt wäre es keine Katastrophe, aber es wäre eben schmerzhaft einfach für den europäischen und amerikanischen Konsumenten, der einfach nicht mehr so viel Geld in der Tasche hat, um sich die schönen Dinge des Lebens zu kaufen, sondern eben sehr viel mehr Geld ausgibt für die Energie und dieses Geld fließt eben dann ins Ausland.
Jetzt hat man als Finanzmarktteilnehmer häufig das Gefühl, die Krisen würden zunehmen. Sie haben auch ein bisschen historischen Blick, haben auch einige Bücher geschrieben, in denen das immer mal wieder vorkam, insbesondere auch mit Blick auf die Inflation haben Sie eins geschrieben über das Jahr 1923. Also Sie gucken gerne auch mal länger zurück. Würden Sie diesen Eindruck teilen und sagen, ja, wir leben in einer Welt, in der der Krisenmodus häufiger geworden ist? Oder würden Sie sagen, nein, jede Generation hatte schicksalhafte Krisen? Es kann sein, dass es heute einem nur aufgrund der schnelleren Nachrichtenverbreitung so vorkommt, als sei das irgendwie präsenter und häufiger.
Also ja und nein. Das ist auch in der Vergangenheit gab es Krisen und auch in der Vergangenheit sind Krisen irgendwann wieder vorbeigegangen und so ist das natürlich heute auch. Irgendwie geht's halt immer weiter. Gleichwohl muss man schon sehen, dass die Art der Krisen heute anders ist. Früher waren es eben stärker nur wirtschaftliche Krisen, weil eben doch nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt politisch im Grunde relativ stabil war. Es gab halt den Ostblock und es gab den Westen und es gab die Schwellenländer. Und das war irgendwie aufgeräumt. Und es gab eben auch eine Menge Tabus. Also Tabu eben, ich verändere nicht Grenzen mit Gewalt. Dieses Tabu ist eben mit der Krim-Annexion gebrochen worden. Und das motiviert natürlich gerne zur Nachahmung. Und insofern ist dieser Raketenbeschuss des Irans auf Israel, den wir am Sonntag gesehen haben, schon auch so ein Tabubruch. In dem Sinne, dass es eben bis dahin eher so ein Schattenkrieg war und eigentlich unter dieser Tabuschwelle lag. Und das Tabu sagt eben, ich beschieße andere Länder nicht mit Raketen. Und das ist natürlich schon auch eine neue Eskalationsstufe. Insofern hat die Welt auch durchaus Grund, zusätzlich nervös zu sein. Aber wenn man es eben ein bisschen länger sieht, muss man einfach konstatieren, wir leben jetzt in einer Welt größerer Instabilität. Und diese Zeit wird dazu führen, dass sich eine neue Ordnung herausbildet, wie auch immer die dann aussieht, ob es mehrere Blöcke gibt oder ob es dann, wie viele auch immer das dann sind. Und am Ende gibt es eine neue Ordnung und eine neue Stabilität.
Da müssen sich ja dann auch am Ende, wir sind eben in einem Finanzen-Podcast, deswegen muss man dann schauen, wie sich die Börsen darauf einstellen. Kann man denn generell etwas sagen in solchen Zeiten, in denen solche Auseinandersetzungen zunehmen? Was ist denn da die beste Anlageform? Sind das Aktien oder sollte man denen gerade misstrauen in solchen Zeiten?
Also Aktien sind es eher als Anleihen. Unsichere Zeiten, insbesondere kriegerische Zeiten, haben immer eine Tendenz, Inflation herbeizuführen. Sie sehen das ja in der deutschen Diskussion etwa. Die Frage, wie finanzieren wir diese zusätzlichen Ausgaben für den Krieg in der Ukraine? Und im Zweifelsfalle kommt noch ein Schnaps für Israel obendrauf. Wie finanzieren wir das? Die eine Partei sagt, na ja, Steuererhöhungen gehen gar nicht. Die nächste Partei sagt, na ja, aber am Sozialbereich, da können wir doch nicht eines gegen das andere ausspielen. Das geht ja gar nicht. Und so hat halt jeder irgendwie sein Projekt und am Ende werden halt doch irgendwie Schulden gemacht. Und das führt dann erfahrungsgemäß, nicht gleich, aber mittelfristig doch zu einer höheren Inflation, weil eben Krieg auch ein inflationsförderndes Ding ist. Ja, was man da jetzt gesehen hat, der Iran schießt Drohnen für $50,000 Richtung Israel und die holen das runter mit Raketen, die pro Stück $1 Million kosten. Das ist aber total unproduktiv, ja. Also ich habe da jetzt 300 Raketen abgeschossen, 300 Millionen, die einfach sich in Luft aufgelöst haben. Und wenn ich für diese 300 Millionen aber Maschinen gebaut hätte und irgendwas Produktives damit angefangen hätte, dann würde dem zusätzlichen Geld, was halt im Umlauf ist, um diese Raketen zu bauen, würde was Produktives oder wird ein Warenangebot gegenüberstehen. So habe ich aber nur mehr Geld im Umlauf und das, was ich dafür gekauft habe, hat sich in Luft aufgelöst. Und insofern ist Krieg immer ein Inflationsding. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es sind eher Aktien als Anleihen. Es sind wahrscheinlich auch europäische Werte eher unter Druck als amerikanische, weil uns das einfach nochmal mehr betrifft. Und Gold ist halt irre gut gelaufen. Schon.
Das wäre tatsächlich meine Frage. Also die typische Krisenwährung seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, was immer alle schon gesagt hätten, ohne da gab es noch gar keine Börsen, da hätten alle immer gesagt, ja, Gold. Und das ist notiert seit, ich weiß nicht wie vielen Wochen, erreicht es auch immer wieder neue Rekordhochs. Wie stehen Sie zu Gold in diesem ganzen Zusammenhang?
Also Gold ist ein Krisenhedge, ist kein Inflationshedge und insofern
also eine Absicherung,
kann man einfach diese Gold als Absicherung in seinem Depot haben. Da spricht gar nichts dagegen. Es ist halt kein produktives Vermögen. Das heißt, also im sehr langen Zeitraum wirft Gold nicht wahnsinnig viel ab. Aber es führt eben für den Anleger dazu, dass er ruhiger schlafen kann, weil eben in schwierigen Zeiten steigt es. Lustigerweise als Fußnote dazu wird mit demselben Argument ja häufig für Bitcoin geworben. Bitcoin ist aber jetzt am Montag um 6,5% gefallen. Also das hat die andere Richtung eingeschlagen als Gold. Also das gute alte Gold scheint doch noch besser für Krisen geeignet zu sein als der Bitcoin.
Ich habe noch eine Nachfrage, weil Sie am Anfang oder dieser Betrachtung relativ klar gesagt haben, also Aktien ist der bessere Weg als Anleihen. Jetzt würde ja der ein oder andere denken, vielleicht in einer krisenhaften Zuspitzung legen ja durchaus manche Anleihekurse im Wert zu, so amerikanische Staatsanleihen oder Bundesanleihen typischerweise, gilt ja auch so als Flucht. Sicherheitswährung, ist das dann, was Sie gesagt haben, eher langfristig zu sehen?
Ja, also, die Staatsanleihen haben halt dieses Damoklesschwert der Inflation über sich hängen, was langfristig, wie gesagt, ein Problem sein könnte, jetzt kurzfristig nicht. Aber in der Tat ist, wenn Sie das auf ein Jahr betrachten, wahrscheinlich die US-Staatsanleihe das bessere Ding, einfach weil die Realverzinsung bei US-Staatsanleihen, also das, was ich an Zinsen bekomme, abzüglich Inflation, was mir also real in der Tasche übrig bleibt, das ist eben in den USA mittlerweile wieder sehr auskömmlich. Und das ist meistens ein Zeitpunkt, wo dann eben auch Goldinvestoren wieder sich erwärmen für Staatsanleihen. Einfach, wenn ich da mal wieder 5% auf meine 10-jährigen US-Staatsanleihen bekomme und eben Gold wirft bekanntlich nichts ab, dann macht das eben manche Leute doch auch sinnlich und sie kaufen lieber wieder US-Staatsanleihen. Also das ist also auch ein klassischer Hedge gegen Krisen, der in dem Fall, in diesem speziellen Fall, wo eben Gold schon so irrsinnig gut gelaufen ist, im Zahlungsfalle die bessere Alternative ist. Mhm.
Abschließend noch eine Frage, Herr Wallwitz, weil wir jetzt die ganzen Konflikt jetzt aus reiner Finanzmarkt oder nicht nur aus reiner, aber doch stark aus Finanzmarktperspektive betrachtet haben. Es wird ja den Märkten gerne mal vorgeworfen, sie seien irgendwie so eine moralfreie Veranstaltung und irgendwie gefühlskalt und sowas, wenn man solche Konflikte anschaut. Wie stehen Sie dazu?
Also das weise ich natürlich entschieden zurück. Wir sind kurzfristig total emotional an den Finanzmärkten. Das wird uns dann ja auch immer wieder vorgeworfen, dass es so rauf und runter emotional und sentimentgetrieben ist. Und das ist kurzfristig auch richtig. Also langfristig sind die Finanzmärkte gefühlskalt, das stimmt schon, aber kurzfristig sind sie doch sehr emotional und deswegen sollte man kurzfristige Bewegungen auch nicht überbewerten.
Lieber Herr von Wallwitz, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Krämer.
Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit Georg von Wallwitz mit?
Ja, er hat mir nochmal klar gemacht eigentlich, wie wichtig der Ölpreis für die Weltwirtschaft ist. Also nicht, dass ich das noch nie gehört hätte, aber tatsächlich ist doch interessant. Ich dachte immer, wir hätten uns schon ein wenig von der Bedeutung des Ölpreises verabschiedet in den vergangenen Jahrzehnten, Jahren auch, weil man ja andere Wege gefunden hat, auch Öl zu fördern. Aber tatsächlich bei allem, was es so gibt in der Welt, oder nicht Öl zu fördern, sondern Energie zu fördern, da gibt es ja möglicherweise mittlerweile auch die verschiedensten Wege zu sparen und Energie einzusparen. Deswegen fand ich sehr interessant, dass er noch einmal klar gemacht hat, alles hängt irgendwie schon noch immer am Ölpreis in unserer Weltwirtschaft.
Klar, dass das vor 5 Jahrzehnten irgendwie anders war. Es ist schon so, aber hat sich ja schon was geändert. Und man denkt ja auch nur mal an die ganze Petrochemie, ne? Da ist ja auch Erdöl die Basis und da hat sich auch nicht viel dran geändert. Was ich aber interessant fand, ist das Thema Aktien. Also, dass man eigentlich mit Aktien in solchen Fällen ganz gut beraten ist oder eigentlich am besten beraten ist. Also, man würde ja instinktiv sagen, für die Unternehmen wird es da am kitzligsten und da bist du mit so einer Risikoanlage wie Aktien mal gerade nicht auf der richtigen Seite. Aber das ist ja anscheinend doch deutlich anders und das stützt auch so ein bisschen das, was so in Langfristanalysen dann am Ende herumkommt, dass man am Ende mit Aktien dann doch wieder mit am besten abschneidet. Und dann kommen wir schon wieder zum Ding der Woche. Dennis, was hast du diesmal mitgebracht?
Ja, einen veritablen Anlagebetrüger hätte ich im Angebot. Zugegebenermaßen wirkt das jetzt auf den ersten Blick auch nicht so, als ob das hier die Stimmung deutlich aufhellen könnte. Aber ich verspreche, es wird trotzdem interessant.
Nee, wir wollen also nicht unsere Hörer jetzt also mit aller Gewalt runterziehen. hoffe ich zumindest, dass du nämlich mit irgendwelchen tragischen Geschichten kommst. Ich denke auch so aller so Geschichten von Anno Dunemals wie Jürgen Schneider und die Peanuts, die nun, naja, die doch dann eher mit Recht waren einige über das Wort von den Peanuts, der sehr erbost, für die das nämlich keine Peanuts waren. Aber erzähl mal, um wen geht's?
Nee, wir haben natürlich was ganz anderes. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du von der Geschichte noch nie was gehört hast. Der Herr heißt, ich muss es ablesen, John Acker Bly Mieser.
Also ich kenne einige mutmaßliche und tatsächliche Anlagebetrüger, die auch sonst keiner kennt, so wie Barry Minko oder so, aber von dem habe ich noch nie gehört.
Siehst du, Martin, wusste ich doch, dass ich dich irgendwo kriege. Also der Mann wurde Mitte des vergangenen Jahrhunderts in Ghana geboren. Jetzt könnte man sagen, was soll mich das interessieren, aber er hat einen der dreistesten Anlagebetrüger veranstaltet, von denen ich bislang gehört habe. Er hat nämlich wirklich behauptet, er habe Zugang zu Ghanas verloren gegangenem Staatsschatz. Das ist eine längere Geschichte. Damals, Ghana wurde unabhängig von den Briten und man wusste nicht so ganz, wo sind eigentlich die ganzen Staatsreserven hin. Und er hat also gesagt, diese 27 Milliarden Dollar Diamanten und 30.000 Goldbarren, also keine Kleinigkeit, er wüsste, wo der läge, alles bei einer Schweizer Bank. Er brauche nur eben Geld, um die Verwahrgebühren dieser Bank zu bezahlen. Das ist eine ziemlich hanebüchene Geschichte, die man dem Mann, weil er ziemlich gut spielen und schauspielern konnte, aber trotzdem abgenommen hat. Und tatsächlich haben Investoren in aller Welt investiert und er hat Millionen eingesammelt. In erster Linie muss man sagen, für sein eigenes Luxusleben.
Ja, es ist schon immer wieder faszinierend, wie so manche Anlagebetrüger so auf der Klaviatur menschliche Eitelkeiten so spielen können. Also von daher glaube ich es gerne, auch wenn man jetzt mal sagen müsste, Ghana, Staatsschatz, Mitte des 20. Jahrhunderts. Wie kommt man denn auf die Idee und dann auch noch 27 Milliarden? Hätte man ja eigentlich sein können, aber leider Gottes. Wie gesagt, die Klaviatur der menschlichen Eitelkeiten und natürlich auch der menschlichen Gier. Und wahrscheinlich hat er ihnen natürlich was versprochen, so Faktor 10, Faktor 100, was weiß ich. Und daraufhin hat sowieso keiner mehr gefragt.
Ja, du liegst schon ganz richtig. Also war nicht Faktor 100, aber er hat gesagt, für jeden investierten Dollar gibt es den zehnfachen Einsatz zurück. Das fanden einige natürlich ganz interessant.
Ja, da kann man ja mal ein bisschen Geld riskieren, ne?
Absolut. Und man muss auch sagen, er ist erstaunlicherweise ziemlich lange damit durchgekommen, nämlich fast zwei Jahrzehnte, hat sich immer wieder neue Tricks ausgedacht, warum es jetzt wieder mal Probleme mit der Überweisung gab. Ich meine, wir waren noch nicht im Zeitalter des Internets, da konnte man vielleicht sich ein bisschen sagen, ja, das dauert alles. Einmal hat er sogar gesagt, also eigentlich, wenn er nicht Präsident von Ghana würde, würde das sowieso alles nichts. Also man muss sich wirklich mal diese Dreistigkeit vorstellen. Wirklich eine wilde Geschichte. Die Leute, natürlich die Investoren, das ist der traurige Teil, die haben am Ende nichts von ihrem Geld wiedergesehen.
Ja, das ist klar. Aber ja, dass Politiker das Blaue vom Himmel versprechen, ist ja derzeit sogar noch modischer als noch früher, war schon immer wieder so. Aber das ist nun, treibt es nun echt mal auf die Spitze. Ich glaube, irgendwie habe ich so das Gefühl, die nigerianischen Prinzen, die ich immer wieder in den E-Mails bekomme, wo ich dann auch nur ein paar tausend Dollar zahlen muss und dann fließen die Millionen auf mein Konto. Ich glaube, das sind so die Nachfolger.
Ja, das sind vielleicht die legitimen Nachfolger, genau, Martin. Und man könnte sich jetzt ja fragen, wie kommen wir jetzt eigentlich auf dieses Thema Ghana, 20. Jahrhundert und so weiter, alles ewig her. Ja, aber es gibt eine Journalistin, eine ghanaisch-britische Journalistin, die das Ganze aufgeschrieben hat. Wunderbares Buch, kann ich wirklich nur empfehlen, total faszinierend. Der Titel ist nur auf Englisch, bisschen kompliziert, A Nancy's Gold, The Man Who Looted the West, Outfoxed Washington and Swindled the World. Die Autorin heißt Yepoka Yebu und damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch finden, packen wir das hier in die Shownotes, dann können Sie sich das nämlich mal anschauen. Buch gibt es bislang leider nur auf Englisch.
Ja, aber im Moment sind ja afrikanische Autorinnen also wirklich sehr en vogue. Also wir sind derzeit viel im Angebot. Also die einzige Name, der mir jetzt spontan einfällt, ist Nwaele Bulawayo. Ist auch ein sehr interessantes Buch übrigens, aber das hat jetzt mit Anlagebetrug nicht so viel zu tun. Aber ich finde es gut, dass dann das gerade so modisch ist, denn das bringt mal auch solche interessanten Bücher da aufs Tapet. Und wer weiß, vielleicht sehe ich es mir an. Also es war ja immer so, Anlagebetrug hat mich ja immer schon fasziniert.
Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche.
Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.